Punkte zu Wendepunkten werden können. Wir wollen einen Abschnitt aus dem Leben des Psalmisten Asaf miteinander betrachten. Es ist dieser bekannte Psalm 73. Ich will ihn lesen zunächst. Psalm 73. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reines Herzen sind. Ich wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten. Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen, gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hoffart und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein Fetterwanst. Sie tun, was ihnen einfällt. Sie achten alles für nichts und reden böse. Sie reden und lästern hochher. Was sie reden, das soll vom Himmel herabgeredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen zu wie in Haufen wie Wasser. Sie sprechen, wie sollte es Gott wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Siehe, das sind die Gottlosen, die sind glücklich in der Welt und werden reich. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz rein hielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt, und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. So sann ich nach, ob ich's begreifen könnte. Aber es war mir zu schwer, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken, wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht. So verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen werden umkommen, du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf den Herrn, Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Ein Wort aus diesem Psalm ist uns ja besonders bekannt. Dieses dennoch bleibe ich stets an dir. Der erste Teil dieses Verses ist uns besonders bekannt. Er wird leider auch oft ohne den zweiten Teil zitiert. Bei älteren Glaubensgeschwistern, also altersmäßig älteren Glaubensgeschwistern, bei der jungen Generation weniger, kann man dieses Wort dennoch auch noch in der Wohnung finden, in Holz gebrannt oder sonst irgendwie als Wandschmuck im Flur oder im Wohnzimmer. Diesen ersten Satzteil zitiert ohne den zweiten kann Probleme bringen. Es gibt so etwas wie evangelikale Bibelkritik. Es gibt nicht nur Bibelkritik, wo wir an Drewermann und Bultmann denken. Für mich ist Drewermann eine Neuauflage eigentlich von Bultmann, unserer etwas psychologisierten Zeit mehr entgegenkommend. Es gibt nicht nur diese liberale Bibelkritik, sondern wie gesagt auch evangelikale, wenn man zum Beispiel Bibelworte aus ihrem Zusammenhang herausreißt. Ich will Ihnen das an zwei, drei Beispielen deutlich machen. Es gibt aber weit, weit mehr. Wenn man zum Beispiel zitiert, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, so sollst du mich preisen. Was steht denn einen Vers vorher? Einen Vers vorher steht, und das ist eben etwas, dieser Bibelvers ist ganz banal jetzt, wie eine Telefonnummer ohne die Vorwahl. Da steht nämlich vorweg, bezahle dem Höchsten deine Gelübde und dann rufe mich an in der Not, dann will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wie mancher kommt in Probleme, wenn er den zweiten Teil auch als seelsorgerlichen Zuspruch praktiziert und sich wundert, dass das, entschuldige, wenn ich es so banal sage, nicht funktioniert. Ich mache diese Erfahrung vor allen Dingen bei Männern, die im Krieg gewesen sind, im letzten, und dort in Schützengräben und sonstigen Bereichen viele Gelübde abgelegt haben, die sie bis heute noch nicht eingelöst haben. Aber man muss nicht nur zu diesen Leuten gehen, vielleicht gibt es das ja auch in ihrem Leben. Es gibt ja manchmal Situationen, da legen wir so einen Kuhhandel mit Gott. Wenn du das, dann ich das, oder wenn ich das, Herr, dann du das. Gut gemeint, aber das ist falsch meistens. Alles, was wir gut gemeint entscheiden, ist meistens falsch. Dann gibt es ein anderes Wort im Neuen Testament, das ist ganz ähnlich. Wir bringen es oft, und das kann man natürlich so bringen, aber es ist schade, wir bringen es oft so als Trost für eine kleine Gebetsgemeinschaft. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Kann man ganz gewiss als Trost für eine kleine Gebetsgemeinschaft bringen. Steht aber in einem viel anderen, größeren, umfassenderen. Es steht im Zusammenhang von Beichte und Absolution. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich als der Lösende oder Bindende gegenwärtig. Das ist weit mehr als Trost für eine kleine Gebetsgemeinschaft. Oder noch ein Wort, auch aus dem Neuen Testament, auch uns allen bekannt, Hebräer 10, 35, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Und wie heißt der nächste Vers? Geduld ist euch Not, damit ihr den Willen Gottes erkennt und die Verheißung empfangt. Man kann Vertrauen ohne Geduld genauso wenig üben wie Geduld ohne Vertrauen. Hier sind Kausalitäten. Oder noch eins aus dem Alten Testament, dann gehe ich wieder zu unserem Text zurück. Josua 1, das wird unser letzte Bibelarbeit dann sein, eine Passage aus dem Leben Josuas. Josua 1,9, ein wunderbares Wort. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und freudig seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Was kann man sich an einem solchen Wort hochziehen, aufrichten? Aber es wird problematisch, liebe Geschwister, wenn man den achten Vers weglässt. Diese Zusage unseres lebendigen Gottes hat eine Vorbedingung. Frei jetzt von mir wiedergegeben, betrachte mein Wort Tag und Nacht. Binde es an deine Hand, dass es nicht von deinem Angesicht wegkommt. Und dann rufe mich an in der Not. Und dann gebiete ich dir. Und dann bin ich mit dir. Aber ich kann doch seine Zusage, wenn ich nun gar nichts nach seinem Wort frage, schwer für mich in Anspruch nehmen. Und so ähnlich ist es mit diesem Wort, mit diesem Vers 23 im Psalm 73. Da geht es nicht um den Brustton eigenen starken Glaubens. Dennoch bleib ich an dir. Kann kommen, was will, nicht? Da denkt man so an einen Petrus. Herr, wenn alle abhauen, ich nicht. Der zweite Teil dieses Verses gehört unbedingt dazu. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Das ist ein Begründungssatz. Ich kann bei dir bleiben, weil du mich festhältst. Was lässt das aufatmen? Das ist so ähnlich wie im 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Er hat uns zuerst geliebt. Lasst uns ihn wieder lieben. Er agiert und ich reagiere. Er liebt mich brutto mit allem drum und dran. Ich halte dich fest. Und jetzt kann ich sagen, allen Krisen, allen Widersprüchen, allen Konflikten, allem Kummer zum Trotz. Trotz ist auch so ein herrliches Wort. Trotzdem. Trotzdem halte ich bei dir. Erst die Zusammenschau dieser beiden Satzteile. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, lässt dieses Wort, lässt diese Spannung, ich erinnere an gestern Abend, fruchtbar werden. Bibelworte, deswegen auch das Lied heute Morgen vom Jünger, Bibelworte, Glaube will geübt sein. Durch unsere Wiedergeburt sind wir Christ geworden und müssen erst Christ werden. Wenn ein Mensch geboren wird, ist er ganz Mensch und muss doch erst Mensch werden. Essen lernen, sprechen lernen, gehen lernen, sich verhalten lernen, schweigen lernen. So ähnlich ist es mit dem Menschen, der wiedergeboren ist. Er ist ganz Christ und muss doch erst Christ werden. Er muss lernen, umzudenken, neu zu denken, zu danken, zu bitten, Vertrauen zu üben, Geduld zu üben. Wenn Asaf bekennt, dennoch bleibe ich stets an dir, bringt er zum Ausdruck, was Glauben, was Vertrauen heißt. Dieses Bekenntnis ist ja nicht im Handumdrehen entstanden. Dieses Bekenntnis ist das Ende eines Reifeprozesses. Mir begegnen so viele Kinder Gottes, die möchten die Stationen zum Reifeprozess alle überspringen. Die möchten sagen können mit Paulus, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Aber den Prozess bis der Paulus das sagen konnte, den möchten sie nicht durchlaufen. Das geht aber nicht. Ich kann Stationen auf dem Weg zum Reifen meiner Persönlichkeit nicht überspringen, sonst werde ich Nachhilfeunterricht bekommen. Mir wird es auch deutlich bei Menschen, und ich gewinne für mein eigenes geistliches Leben viel durch das Studieren von Biografien, das ist so ein Stückchen Schatzkammer im Blick auf geistliche Nahrung neben der Bibel, auch für mein Leben. Denken wir an einen Paul Gerhard, nicht wie gerne möchte man, aus dem Brustton lässt sich das herrlich singen, befiehl du deine Wege und so wunderbar. Aber es nachzubuchstabieren, ihn lass tun und walten. Er ist ein weiser Fürst oder dieses Weg hat er aller Wegen. Das muss man, das nicht nur auswendig, das muss man inwendig gelernt haben, buchstabiert haben, nachvollzogen haben, wenn es Teil von mir werden soll. Ich kann zumindest auf die Dauer nicht vom Glaubensgut anderer leben. Wir kommen gleich darauf noch zurück. Das kann mir eine Ermutigung sein. Aber es ist auf Dauer unmöglich, einen Kalenderzettel so oft zu lesen, dass ich am Ende meine, ich hätte das selbst erlebt. Ja, wie manchmal macht man das. Auf der Grabinschrift, beziehungsweise auf der Tafel, die eine Erinnerung an Paul Gerhard ist, steht der Satz auf seinem Gedenkstein: ein in Satanas Sieb gesichteter Theologe. Wer den Glauben der Väter leben will, muss auch den Weg der Väter gehen. Können Sie auch für die Mütter einsetzen. Wer den Glauben der Mütter leben will, muss auch den Weg der Mütter gehen, damit er diese Erfahrung für sich macht. Wir dürfen also die Bekenntnisse dieser Menschen nicht loslösen von ihrer Biografie. Nicht loslösen von dem Weg, den sie gegangen sind. Auf diesem Hintergrund können Sie ein so bekanntes Wort des Apostels Paulus vielleicht ganz neu buchstabieren wollen können. Römer 5, 3 bis 5. Trübsal bringt Geduld. Geduld aber bringt Hoffnung. Bringt Erfahrung, Erfahrung aber bringt Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Für mich ist dieses Aber immer so etwas, um ein Bild aus der Natur zu nehmen, ich wundere mich oft, wie diese langen Grashalme bei Sturm und Wind stehen bleiben. Das sind diese Kulminationspunkte, diese Knoten, ehe eine neue Wachstumsphase kommt. Diese Krisenkonflikte, diese Kulminationspunkte sind Stabilisierungsfaktoren für eine nächste Wachstumsphase. Und so ähnlich finden Sie es in der Bibel mit dem kleinen Wörtchen aber. Das sind Kulminationspunkte. Geduld aber bringt Erfahrung. Erfahrung aber bringt Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Vielleicht assoziieren jetzt andere Worte bei Ihnen. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber es gibt natürlich auch nicht nur dieses Gott vertrauende Aber, es gibt auch das Gott misstrauende Aber. Ich erlebe das, will ich sagen, jeden Tag, aber fast jeden Tag in der seelsorgerlichen Beratung. Wenn ein Gespräch zu Ende geht und mir jemand gegenübersetzt und dann sagt, ja, aber Herr Scherer, dann weiß ich, du kannst wieder von vorne anfangen. Oder der Petrus, nicht? Da hat ein Gottvertrauen des Aber, Lukas 5. Ja, was du da sagst, ist alles gegen meinen Verstand, aber auf dein Wort hin. Dennoch bleibe ich stets an dir. Das ist nicht das Bekenntnis eines Menschen, der sich auf sich verlässt. Nein, der verlässt sich, der geht weg von sich. Er verlässt sich nicht auf seinen Glauben. Er verlässt sich auf seinen Gott. Er sagt nicht, ich habe ein unerschütterliches Gottvertrauen. Kann kommen, was will, mir geschieht nichts. Nein, und das macht mir diesen Mann so sympathisch, weil ich ihm darin ganz ähnlich bin. Er scheut sich nicht und er schämt sich nicht einzugestehen, dass das Leben derer, die nach Gott nicht fragen, ihm eine große Anfechtung ist, weil es ihnen in vielen Beziehungen und Passagen besser geht als ihm, der täglich nach Gott fragt. Sie, die nicht nach Gott fragen, haben Erfolg, machen Karriere, haben Ansehen, Ehre, ihren Kindern geht es gut, sie sind reich, sie haben ein glückliches Familienleben. Das Leben der Gottlosen wird für ihn zur Anfechtung. Und er schämt sich nicht zu sagen, beinahe wäre ich gestrauchelt. Es hat nicht viel gefehlt, ich hätte dem ganzen frommen Kram Ade gesagt. Und wollte von Gott nichts mehr wissen. Können Sie Vers 2 nachlesen? Nicht, liebe Geschwister, das müssen wir genau unterscheiden. Er zweifelt nicht daran, ob es Gott gibt oder nicht gibt. Das ist überhaupt keine Frage für ihn. Für ihn ist klar, Gott gibt es. Das ist nicht seine Frage. Diese Art Zweifel geht auch meistens gar nicht an die Nieren. Ihm ist fraglich geworden, ob sich Gott um ihn persönlich kümmert. Ob Gott eine individuelle Sorge um ihn trägt. Ob Gott etwas an ihm liegt, ob Gott etwas nach ihm und seinem Leben fragt. Was hätte denn sonst all sein Bemühen, Gott zu gefallen, für einen Sinn? Was hätte das für einen Sinn, Gott ernst zu nehmen, wenn Gott gar nichts an ihm persönlich liegt? Seine Krise wird existenziell erdrückend, wenn er auf Menschen sieht, die ohne Gott leben, dann versteht er Gott und die Welt nicht mehr. Die Spannung wird eigentlich noch größer in diesem Psalm. Sie fragen nichts nach Gott. Und es geht ihnen trotzdem gut. Man braucht Gott nicht, um glücklich zu sein. Ich weiß, dass das ein provozierender Satz ist. Stimmt das? Das ficht ihn an. Das bereitet ihm Not. Und das für ihn zum Heulen. Labilität. Krise, hin und her schwanken. Ist es doch recht, was ich bisher geglaubt habe? Habe ich mich ein Leben lang geirrt? Habe ich mich umsonst total für ihn hingegeben? Undank ist der Welt Lohn. Nicht, was alles in unserem Herzen dann rauf und runter geht. Die leben nach ihren Maßstäben und es geht ihnen gar nicht schlecht. Sie bringen so etwas. Sie scheuen sich noch nicht einmal, nicht, man muss das mal wirklich nachbuchstabieren, sie scheuen sich noch nicht einmal zu sagen, ach, der liebe Gott ist weit abseits. Was kümmert den schon, was wir hier auf der Erde machen? Und sie spotten über die, die sich an die Maßstäbe dieses Gottes halten. Und jetzt kommt das, wenn ich sagte, die Krise spitzt sich bei ihm noch mehr zu. Das Erschütterndste, was er in sich ausficht, ist, er kann mit seinem Leben das Gegenteil nicht beweisen. Er kann mit seinem Leben nicht demonstrieren, dass es sich mit Gott, so wie man allgemeinverständlich denkt, gut leben lässt. Ihm geht's ja dreckig. Ich, liebe Geschwister, man darf nicht darüber hinweglesen, sonst machen wir es uns zu leicht. Wenn da steht, jeden Morgen neu ist meine Plage da. Ich habe mich gefragt, war der vielleicht depressiv gewesen? Dass es am Abend um ihn Licht geworden ist, das ist ja oft bei der endogenen Depression so. Und am nächsten Morgen ist es durch und durch wieder finster. Jeden Morgen neu ist meine Plage da. Vers 14, ich bin täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen neu da. Wie gesagt, wir wissen es nicht, was es war. Vielleicht ist es gut. Oder war es Neid? Nicht Neid ist ja nach Aussagen der Bibel wie Eiter in den Gebeinen. Weil er verglichen hat, Vergleichsdenken. Wie schnell vergleichen wir? Wir möchten dann die guten Seiten aus dem Leben des anderen. Ich möchte mit niemandem von ihnen tauschen. Und wenn sie mich kennen, sie mit mir auch nicht. Aber die guten Seiten, die wollen wir haben vom anderen. So ist unser Vergleichsdenken sehr oft. Er leidet Qual. Er ist so in der Erschütterung seiner Existenz. Sein Gottvertrauen ist auf dem Prüfstand. Geschwister, hier kommt etwas, das ist zwar eine völlig andere Thematik, von der Macht unserer Gedanken. Unser Empfinden, unser Gefühlsleben, auch unser körperliches Wohlbefinden ist in einem ganz engen Zusammenhang mit dem, was wir denken. Negatives Denken hat einen solchen Sog, darf ich an das Bild von gestern Abend, der Rand oben, der Sog, der Strudel, das hat mit unserem Denken zu tun. Ob ich situationsbezogen denke, oder ob ich verheißungsbezogen denke. Er sagt, beinahe, beinahe, da oben am Rand war ich schon. Wir kommen dahin nachher. Es kreiste schon, ständig ging mein Denken da herum. Ich kam aus diesem Teufelskreis nicht mehr raus. Es fehlte nicht viel und ich wäre abgeglitten in den Sog und dann in den Strudel hinein. Deswegen ist die Frage des Denkens eine ganz wesentliche Angelegenheit. Er gibt uns Beispiele jetzt, wie wesentlich solches Denken ist. Was ihn daran gehindert hat, in diesen Sog und dann in den Strudel zu kommen, ergibt selbst die Antwort. Dann hätte ich mein ganzes bisheriges Leben sinnlos gemacht und den Geschwistern der Gemeinde wäre ich in den Rücken gefallen. Vers 15. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, siehe, hätte ich gedacht. Nicht mein Denken. Dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. Hätte er also aufgesteckt, es hat ja doch alles keinen Sinn, was soll's? Er kümmert sich ja doch nicht um mich. Dann hätte ich alle, die bis zu dieser Stunde Glauben treu gelebt haben, Glauben gehalten haben, die hätte ich eigentlich alle Lügner gestraft. Ich hätte sie alle als Phantasten abgeschrieben. Ich hätte den Glauben all der anderen als Schwindel hingestellt. Es kann in der Anfechtung, noch einmal, wenn ich angefochten werde, wird mir etwas streitig gemacht. Anfechtung ist Ausdruck dafür, dass etwas da ist. Es kann in der Anfechtung des Glaubens tatsächlich eine Hilfe sein, wenn wir uns klar machen, dass all die anderen, die mit Bewusstsein den Namen Christ tragen, weil Christus ihr Herr ist, die mit ihm glauben, leben und praktizieren, keine Narren, keine Utopisten, keine Phantasten sind. Es kann sein, dass ich vielleicht manches Mal etwas wiederhole, weil mir das nicht immer gegenwärtig ist, ob ich das schon mal hier gesagt habe vor 2 Jahren. Aber dann halte ich mich an den Paulus. Es verdrießt mich nicht, wenn ich immer einerlei sage. Dann vertieft es sich ein Stückchen. Es war über viele Jahre, wo ich noch ganz im Bereich Seelsorge tätig gewesen bin. Ich bin seit Anfang des Jahres mit meiner überwiegenden Kraft und Zeit im Bereich Fernsehen tätig. Habe ich mit meinen Mitarbeitern, mit meinen 10 Mitarbeitern in Wetzlar, über 700 langzeitkranke Hörer begleitet. Hörer, die 10, 20, 30, 40 Jahre ans Bett, an den Rollstuhl, die krebskrank, blind, depressiv, die mit Angstphobien zu tun haben. Sie sind die namenlosen Hochschulprofessoren meines Lebens geworden. Ich habe unwahrscheinlich viel von diesen Menschen gelernt. Ihre Nöte, ihre Fragen, ihr Kummer, ihre Krisen, ihre Konflikte, die sie mir mitgeteilt haben. Sie haben mit mir geteilt. Die auch ein Stück weit zu Lasten für mich geworden sind. Ihr gelebtes Zeugnis. Und ich hüte mich bis auf den heutigen Tag, bewusst und willentlich zu sagen, wie ich mich verhalten würde, wenn. Ich hüte mich zu sagen, wie ich mich verhalten würde, wenn ich im Rollstuhl sitzen müsste. Oder blind wäre. Aber ihr Zeugnis hat mir in meinen Krisen oft geholfen, mein Vertrauen zu Jesus nicht über Bord zu werfen. Dass ich mir gesagt habe, wenn es Menschen so dreckig geht, und es kommt bei ihnen Lob aus der Tiefe, das ist ja etwas vom Dankopfern, wenn Lob aus der, das andere Lied kann man leicht singen. Nicht? Das Lied vom Hiob ist schon problematisch ein bisschen. Dieses Lob, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Das ist Dank aus der Tiefe. Das ist für mich so etwas Ähnliches, dass ihr Beispiel, das Beispiel dieser Langzeitkranken, mich in meinen Anfechtungen davor bewahrt hat, mein Vertrauen über Bord zu werfen. Oft spricht dann ein solches Zeugnis für sich selbst. Ich erinnere mich an eine Diakonisse, 43 Jahre alt, die ich über Jahre begleitet habe. Das ist über 10 Jahre her. Da bekam sie aufgrund von Diabetes ein Bein amputiert. Und es ging ihr besser und sie lernte mit Prothese wieder gehen. Doch dann kam ein Schlaganfall und etwa anderthalb Jahre später wurde das zweite Bein amputiert. Einen Tag vor dieser Operation hat mir Schwester Gisela geschrieben: Wenn Gott mich für sich transparent machen will, wohlan, dann habe ich ein Ja dazu. Ich kommentiere einen solchen Satz nicht. Der steht und er spricht für sich selbst. Sie ist dann Monate später heimgegangen. Bis sie heimging, war im Krankenhaus in Oberhausen ihr Krankenzimmer eine Stätte des Trostes für Angefochtene. Ich meine, wir können das Zeugnis von solchen Geschwistern einfach, die durch ihr So-Sein, das sich gehalten wissen vom Herrn Jesus, von Gott bezeugen, das kann man nicht als unreal bezeichnen. Wir tun es aber in dem Augenblick, wenn wir für uns selbst den Entschluss fassen, Gott würde sich nicht persönlich um uns kümmern. Gott hätte nicht ein individuelles Interesse an meinem Leben. Dabei wollen wir trotzdem ehrlich bleiben, denn je nachdem, wie tief ich in der Krise drin bin, gibt es auch die unmöglichsten Gedanken bei mir und wenn Sie ehrlich sind, das wollen wir ja sein in den Tagen miteinander, auch bei Ihnen, dann kann so etwas aufsteigen, dass man sagt, aber ich habe eben den Glauben von der Schwester Gisela nicht. Schön wäre es, wenn ich nicht. Mir fehlt ja dieses uneingeschränkte Gottvertrauen. Gut. Man kann nicht, das habe ich schon gesagt, man kann nicht vom Glauben anderer leben. Aber der Glaube, das Vorbild anderer, kann mir zur Ermutigung werden. Es kann mir so zur Ermutigung werden, dass ich zurückgehalten werde, mein Gottvertrauen, um das zu wiederholen, über Bord zu werfen. So ging es dem Asaf auch. Er wurde zurückgehalten, obwohl er Gott immer noch nicht begriff. Nicht begreifen hat ja nicht etwas nur damit zu tun, sondern auch mit dem. Ich möchte es ja begreifen, fassen. Ich möchte es real erleben, dass das wahr ist, was er sagt. Dass er sich an sein Wort gebunden hat. Dass er nicht lügt. Er kommt viel mehr jetzt, die Krise geht also weiter. Es wird ein Stück Sog. Vers 16 und Vers 17. Warum lässt Gott das zu? Ich kann es nicht begreifen. Ich kann es nicht fassen. Es war mir zu hoch, als dass ich es begreifen konnte. Liebe Geschwister, jetzt kommt etwas, was uns nicht in den Gram passt. Aber Gott geht oft eigenartige Wege mit uns. Ich denke jetzt an diesen Esel Bileam wieder, der geht mir nicht aus dem Kopf, scheint hat mir das auch irgendwas zu sagen. dass man in Situationen kommt, wo man denkt, man hat recht. Und sagt, warum verhält sich der andere so blöd? So sagt er zum Esel, er sagt es nicht zum Menschen. Jetzt sagt Asaf, durch eine ernste Krankheit, wir mögen Krankheit nicht. Wir mögen nicht auf Abstellgleis gestellt werden. Durch eine ernste Krankheit kam ich endlich einmal aus dem Leistungsdruck heraus und zum Nachdenken. Könnt ihr mir vorstellen, dass nicht wenige unter uns sind, dass wenn sie krank werden, sie zunächst Probleme haben mit dem Müsste. Ich müsste eigentlich, ich müsste eigentlich, ich müsste eigentlich. Dass man gar nicht krank sein darf, obwohl man jetzt krank sein soll. Zuerst ging mir noch, sagt er, zuerst ging mir noch alles durcheinander. Ein Wirrwarr von Gedanken. Und jetzt kommt das, deswegen die Macht der Gedanken mit. Dann aber klärte sich beim Überdenken und beim sinnenden Beten der Wirrwarr meiner Gedanken und Gefühle. Und das ist, und ich glaube, dass uns das jedem in der unterschiedlichsten Betroffenheit helfen kann. Mir fiel ein, dass ja alles aufs Ziel ankommt. Nicht wenige Gotteskinder haben über den Etappen das Ziel aus den Augen verloren. Und setzen deswegen die Prioritäten falsch. Und jetzt kommt er mit Weisheitssprüchen, die könnten auch beim Salomo stehen. Man soll keinen vor seinem Tode glücklich preisen. Aufs Ziel kommt es an. So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Glaube, Vertrauen heißt nicht, sich in ein blindes Schicksal ergeben. Glauben, Vertrauen schließt das Verstehen nicht aus, aber es übersteigt es. Glauben, Vertrauen ist ein Weitersehen, fast hätte ich gesagt, Fernsehen. Ein Weitersehen, ein über die Etappen darüber hinwegschauen, übersehen auf das Ziel hin. Das ist kein Vertrösten, wie man das uns manchmal unterjubeln will. Ein Vertrösten auf ein besseres Jenseits. Nein, der Blick auf das Ziel gibt die Kraft, den Weg zum Ziel unter die Füße zu nehmen. Kein Vertrösten. Der Blick auf das Ziel gibt die Kraft, den Weg zum Ziel unter die Füße zu nehmen. Wenn wir einen Menschen, mit dem wir in Gemeinschaft leben, nicht mehr richtig verstehen und dieses Missverstehen hält an, kann es passieren, dass auch die Liebe zueinander erkaltet. Dann steht das Vertrauen auf dem Prüfstand, wenn man einander nicht mehr sucht. Bitte, wenn das Vertrauen auf den Prüfstand kommt, Gott suchen. Sein Angesicht suchen, ihn nicht aus den Augen verlieren. Wir brauchen dann diese Augenblicke der Stille, um auch weiter, Sie könnten in diesem Wortspiel weitermachen, um dann auch sein Augenzeuge zu bleiben, eigene Erfahrungen zu machen. Da komme ich nun wieder auf das von heute Morgen, mein Gott, meine Burg, meine Hilfe, mein Schutz, mein Trost. Wir dürfen, um auf den ersten Abend zurückzukommen, wir dürfen aufbegehren, liebe Geschwister. Ich darf meine Warum- und Wozu-Fragen haben. Ich darf mit Gott hadern. Aber es darf das alles nicht das Letzte bleiben, sondern es muss einmünden in dieses Suchen. Mein Gott, ich verstehe dich nicht. Das ist für mich ein Stück meines Glaubenslebens. Mein Gott, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Bis dass ich ging ins Heiligtum. Damit beginnt der Psalmist die Wende zu beschreiben. Gott lässt diesem angefochtenen Mann eine Erkenntnis zuteil werden, die ihm ein Aufatmen. Er kommt aus der Enge wieder in die Weite. Es geht nicht weiter runter in diesen enger werdenden Trichter. Nein, er kommt wieder raus, oben hin und weg sogar vom Rand. Es war, um ein anderes Bild zu gebrauchen, als würde es in ihm Klick machen. Gott würde ihm ein Licht anzünden. Es wird hell. Ich erfasste, merken Sie jetzt, vorher war es das Begreifen, ich begriff es nicht. Und jetzt heißt es, ich erfasste, ich begriff Gottes heiliges Walten. Ich hatte Acht auf ihr Ende. In Krisen ist es notwendig, dass wir uns viel Zeit nehmen zum Studium des Wortes Gottes, denn Wort Gottes macht Leib und Seel gesund, und zum Gespräch mit ihm im Loben, im Anbeten, im Herz ausschütten, bis dahin, dass wir die eigene Seele ermutigen, lob den Herrn meine Seele. Nicht Psalm 103, ist ja nie, wird ja Gott nie angesprochen im Psalm 103. Sein Gespräch mit der eigenen Seele. Da wird die eigene Seele zurechtgewiesen, auf den richtigen Weg gebracht wieder. Lob den Herrn, meine Seele, vergiss nicht. Gott, vertrauendes Denken, bis dass ich erfasste Gottes heiliges Walten. Da wird etwas Schöpferisches geschieht im Menschen, im Asaf, in seinem Herzen. Es geht ihm ein Licht auf. Gott sagt ihm, ich bin dein Gott. Ich schenke mich dir als dein Gott. Und hinter dieser Erkenntnis, ich bin dein Gott, weicht alles andere, was auf ihn einstürmen wollte, zurück.
Die anderen, ich halte dich, die anderen, die nicht nach dir fragen, stehen alle auf schlüpferischem Boden. Das ist die Erkenntnis, die ihm aufgeht. Sie fallen, sie stürzen, weil sie sich von mir nicht halten lassen. Sie fragen nicht nach mir. Jetzt sagt er, Mensch, Gott, von dem Standpunkt sieht ja alles anders aus. Merken Sie wieder zu gestern Abend, wenn ich meinen Standpunkt ändere, bekomme ich eine neue Perspektive. Ich bekomme eine neue Sicht, wenn ich meinen Standpunkt ändere. Das ist nicht nur äußerlich gemeint. Wenn ich innerlich umdenke, sehe ich Dinge anders als bisher. Ich bin ja berufen zu einem ewigen Leben. Und noch einmal, ewiges Leben ist nicht zeitloses Leben. Ewiges Leben ist primär ein Qualitätsbegriff. Ist eine andere Qualität von Leben, und das sagt Jesus, beginnt schon im Heute. Wer den Sohn hat, hat ewiges Leben. Und zu diesem Qualitätsbegriff gehört Friede, Freude, Gelassenheit, Liebe, Zuversicht, Hoffnung. Nun zeigt sich, in welchem Maß sein Blick verzerrt gewesen ist. Vorher war lauter Auflehnung in ihm. Von der Mühsal der Sterblichen sind sie frei. Sie sind nicht geplagt wie andere Menschen. Und jetzt erkennt er, Mensch, das sieht ja alles anders aus. Der Psalmist durchdenkt seinen Glauben in der Konsequenz vom Ziel her. Und er sieht plötzlich, wie es tatsächlich um die bestellt ist, die Gott nicht als ihren Herrn haben. Bringt dann herrliche Bilder. Er sagt, aus der Traum. Aus der Traum. Es war wie ein Spuk. Alles vorbei. Alles ist eitel. Du aber bleibst. Ich kenne sie nicht. Ist vielleicht gut, sonst würde ich vielleicht manches nicht so frei sagen, wie ich sage. Aber fragen Sie sich einmal selbst, woran hängen Sie denn im Augenblick fest? Bei welchen Fragen? Was ist denn im Augenblick die Mitte Ihres Denkens? Worum sich fast alles dreht. Könnte, ich will im Konjunktiv sprechen, könnte es nicht sein, dass es ein wesentlicher Schritt nach vorne ist, wenn Sie Prioritäten versetzen? Wenn Sie einmal überlegen, ob das, worum im Augenblick alles kreist, wirklich die Mitte ist und die Hauptsache. Ob nicht die Hauptsache tatsächlich eine heile Beziehung zu Gott ist. Dass ich weiß, du bist mein Gott und Herr, mir sind meine Sünden vergeben. Er kommt an diese Konsequenz, was hat der Mensch, wenn er Gott nicht hat? Er kann alles haben und hat gar nichts. Ein reiches Leben ist nicht unbedingt sinnvoll, aber ein sinnvolles Leben ist reich. Ich will zum Schluss kommen. Was über die Lippen des Peters am Ende des Psalmes kommt, ist kein Triumphlied des eigenen Glaubens, sondern Lobpreis Gottes der ihn im Glauben gehalten hat. Er sagt nicht, fast wäre ich vom Glauben abgefallen, aber dann habe ich mich noch mal zusammengerissen. Nein, er sagt, beinahe wäre ich vom Glauben abgekommen. Dann hat Gott mich festgehalten und ich habe mich festhalten lassen. Und nun kommt dieses Dennoch bleibe ich stets an dir, du hältst mich. Oder in einer freien Wiedergabe, jetzt will ich, Herr, konsequenter zu dir stehen. Denn ich weiß nun, wie du mich festhältst. Deine Worte sind gut für mich, bitte verwirkliche deine Wege mit mir, dass ich dein Ziel mit mir erreiche. Wir können Gott nicht an der Hand nehmen. Aber er will uns an der Hand nehmen und uns zum Ziel bringen. Dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich endlich mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Hier ist ein Stück Schlüssel. Schlüssel des Geheimnisses, sich im gottvertrauten Denken weiter einzuüben. Erinnern wir uns, was Asaf mit dem Psalm eigentlich wollte. So schreibt er. Er wollte verkündigen, was Gott tut, all dein Tun. Und darum ist er so ehrlich, indem er zunächst erzählt, woran er litt, was ihn fix und fertig machte, und dann erzählte, wie Gott ihn fertig machte. Aber nicht fix und fertig. Fertig machte, zubereitete. Wie Gott an ihm begonnen hat zu arbeiten. Wie er erlebt, er hält fest. Und diese Gewissheit ist Trost und Freude. Darum kann er sagen, wenn ich nur dich habe. Ich komme aber zu diesem Ziel, wenn ich nur dich habe, nicht ohne diese Auseinandersetzung auf dem Weg. Merken Sie sich das. Das ist merkwürdig. Ich komme nicht zum Ziel ohne diese Auseinandersetzungen, weil ich daran dann reife. Bitte sagen, wir singen ein Lied miteinander, machen dann eine kurze Pause.